Let's Talk About Women and Health, dem Podcast für alle Frauen, die mehr über ihren Körper, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden wissen wollen. Women and Health ist das größte Zentrum für Frauenmedizin in Österreich. Hier arbeiten Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen, um Frauen in jeder Lebensphase zu begleiten. Mit einem ganzheitlichen Fokus auf Gesundheit, Wohlbefinden, Balance und Flow.
Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Dr. Johannes Seibel und Dr. Andreas Nater begrüßen darf. Beide sind Inhaber vom Women and Health Institut. Sie sind beide Gynäkologen und Hormonspezialisten und Dr. Andreas Nater ist auch ärztlicher Leiter. Wir werden heute über Androgene und Testosterone bei Frauen im weiblichen Körper sprechen. Das ist wahrscheinlich etwas, das sehr viele überraschen wird. Es geht auch darum, was es in unserem Körper leistet, von Libido, Energie bis zum Kinderwunsch. Und dazu möchte ich gleich einmal die erste Frage stellen. Was sind Androgene und wie wirken sie bei Frauen?
Also Androgene sind ja männliche Geschlechtshormone. Das ist der Überbegriff für eine Vielzahl von männlichen Geschlechtshormonen, die unterschiedlich potent wirken. Das ist zum Beispiel das DHEA. Das ist das Testosteron, das Androstendion, das Dihydrotestosteron. Und die haben unterschiedliche Potenz und unterschiedliche Bildungswege. Und prinzipiell kann man sagen, was ja ganz interessant sind, Androgen und Testosteron gibt es ja wesentlich mehr im Blut und im Körper bei Frauen als Östrogene. Nicht, man glaubt immer, dass Östrogene das vorherrschende Hormon sind, aber Testosteronspiegel ist bei Frauen circa also in der Prämenopause um 3-5-fache höher und in der Postmenopause um das 10-fache höher als der Östrogenspiegel. Also deswegen ist das schon eigentlich das vorherrschende Hormon. Das ist auch das Vorstufe, aus dem Östrogene gebildet werden. Also man kann auch sagen, ohne Testosteron kein Östrogen. Und deswegen sind Androgene wirklich sehr, sehr wichtig und über die ganze Lebenszyklus der Frauen, nicht? Also von Kinderwunsch, von Hormonzyklus bis über Perimenopause, Menopause. Gebildet im Eierstock,
in der Nebenniere und natürlich aber auch peripher, Fettgewebe, Muskulatur, Gehirn, so weiter. Was wichtig ist, was du ganz richtig gesagt hast, ist, dass diese Absolutwerte der Testosterons einfach viel, viel höher sind als die Absolutwerte des Östrogens oder 3-Östrogen. Ein Teil wird im Eierstock gebildet, ca. 25% in den sogenannten TK-Zellen des Eierstocks. Das ist ganz wichtig, auch wie der Johannes schon angesprochen hat, dass daraus ja das Östrogen dann weitergebildet wird durch die sogenannte Aromatase in den Granulosa-Zellen. Was wiederum total wichtig ist, dass Frau überhaupt einen Zyklus hat, Eisprünge haben kann. Dazu erhöht sich mit dem Testosteron auch die Rezeptordichte von Steuerungshormonen, das dem Kopf aus der Hypophyse kommen, zum Beispiel von FSH durch die Testosteronwirkung. Erst das führt zu einem regelmäßigen Zyklus, zum Follikelreifen, zum Eisprung dann. Ein anderer Teil wird gebildet in der Nebenniere, das DHDH. Das ist wiederum ein ganz wichtiges Reservoir und eine Vorstufe für das Testosteron darstellt. Vorstufe im Eierstock ist da eher das Androstenium, das wir zum Teil Augenmerkommensstatus messen, um zu schauen, wie viel Grundsubstanz da ist.
Was passiert oder was kann es auslösen, wenn diese Androgene durcheinander kommen, beziehungsweise wenn das...
Es gibt heute zu viel an Androgenen und zu wenig an Androgenen. Alle haben Wirkung. Nicht? Also Androgene, warum, was ist jetzt, was macht Testosteron überhaupt bei Frauen, nicht? Oder Androgene? Also Testosteron ist einmal ein sehr wichtiges Zentralnervensystem im Gehirn. Es ist wie dopaminerg. Also das heißt, es fördert Antrieb, Lust, Libido, Sexualität, Stimmung. Und deswegen ist das so wichtig zu sagen. Und deswegen merken auch Frauen, wenn die Androgen-Testosteron niedrig ist, dass sie einen Antriebsmangel haben, Libidoverlust und so weiter. Es ist ganz, ist ein anaboles Hormon, nicht? Das wird ja, es fördert die Proteinsynthese, also Eiweißsynthese. Das heißt, es ist anabol für Muskulatur, für Knochendichte, für Gewebe, Gefäßelastizität, Gewebselastizität. Das sind also ganz wichtige Funktionen. Wie gesagt, ein zu wenig an männlichen Geschlechtshormonen bringt natürlich eben erstmal Stimmungstiefs, Libidoverlust, Antriebsmangel. Es führt, wenn Frauen in der Peri- oder Postmenopause Androgenspiegel abnehmen, führt es dazu, dass nicht auch es zu einer Umverteilung der Körperfettmuskelmasse kommt, nicht zu zugunsten der Fettmasse, vor allem mit einem Jahr vermehrt Fettansiedlung im Bauchbereich. Was ja ganz interessant ist, also der Androgenspiegel bei Frauen oder Testosteronspiegel nimmt er bei Frauen ab in der Menopause, aber relativ ist er höher als Östrogene. Ja, also er nimmt deutlich weniger ab und deshalb kriegen doch Frauen dann oft so ein klein bisschen mehr Behaarung, nicht lange ältere Frauen, so einen kleinen Damenbart oder mehr Hautunreinheiten und eben eine typische Verteilung, Körperfettverteilung, die in den männlichen Typ geht, also in den Apfeltyp. Das heißt, also eben diese Fettgewebsansammlung im V-Bereich. Und deswegen ist das ein irrsinniges Thema und bringt auch eine Hormonsubstitution und zumindest die Diagnostik sehr viel. Und dann zu viel an Testosteron.
Da gibt es auch, es ist ganz, ganz interessant, dass ja Mann und Frau da komplett diametral verschieden funktioniert. Und zu viel an Testosteron, was wir häufig sehen, bei bestimmten Krankheitsbildern, auf die wir dann zurückkommen, ein zu viel an Testosteron bewirkt bei der Frau eigentlich metabolische Veränderungen. Das heißt Veränderungen im Zuckerstoffwechsel. Insulinresistenz ist da so ein Schlagwort. Aber auch eine Veränderung der Blutfette. Das heißt, Cholesterin geht rauf, das HDL, der gute Cholesterin, geht runter. Diese metabolischen Zusammenhänge sehen wir ganz, ganz häufig bei den häufigsten Kleinigkeitspeak, das bei Zürich Klinikon, das ist das sogenannte polyzystische Ovar-Syndrom. Haben ganz viele Frauen, viele Leiden darunter. Da gibt es verschiedene Ausprägungen, eine ganz breite Bandbreite, wie diese Frauen darunter leiden. Dieses polyzystische Ovar-Syndrom hat drei Hauptaspekte, drei Hauptsymptome, die in den sogenannten Rotterdam-Kriterien zusammengefasst werden. Also wenn diese Kriterien erfüllt sind oder auch nur zwei davon, dann kann man von so einer PCO sprechen. Das ist der anovulatorische oder oligoovulatorische Zyklus. Das heißt, die Frauen haben ganz lange Zyklen, unregelmäßige Blutungen, selten oder gar keine Eisprünge. Erstes Kriterium. Und das zweite, man sieht, wenn wir dann eine Untersuchung machen, sehr viele kleine Follikel-Eibläschen an den Eierstöcken, was so eine Art Schweizer Käsenutzdurch ergibt. Die kann man dann noch zählen und da ist eine wirklich, wirklich hohe Anzahl von diesen stecken gebliebenen Follikeln praktisch.
Das ist abgetan.
Weil es zu keiner Reifung kommt, zu keiner Reifung dieser Follikel und dann zu keinem Eisprung. Und das Dritte, was diesen Frauen selbst so wahnsinnig unangenehm auffällt, ist der häufig massiv erhöhte Androgenspiegel. Das Testosteron kann wirklich durch die Decke gehen. Was wiederum dem Entstehungsmechanismus dieses polyzystischen Ovar-Syndroms verstärkt.
Das heißt, merke ich einen durch die Decke gegangenen Testosteronspiegel.
Die Frauen haben ein schlechtes Hautbild, haben eine separö fette Haut, häufig Haarausfall. Es kann ein typisches Haarausfallsmuster geben, dieses androgenetische Effluvium, vermehrten Haarwuchs im Gesicht. Das fällt sehr unangenehm auf. Und was dazu kommt, ist häufig eine Gewichtszunahme. Das heißt, das viszerale Fettgewebe nimmt durch diese hohe Androgenproduktion zu.
Und das viszerale Fett lehnt sich um die Organe an, richtig?
Genau, ja. Genau. Dieser Mechanismus ist ein Teufelskreis zwischen Insulinresistenz und Hyperandrogenämie.
Nein, das ist, was ich mal sage, ist das interessant. Das ist ja genau Gegenteil wie bei Männern, interessanterweise. Nicht? Weil wenn Männer niedrige Testosteronspiegel haben, haben sie zum Beispiel eine deutlich höhere Neigung zu Insulinresistenz, zu Diabetes. Bei Frauen ist es genau umgekehrt. Da heizen ja die männliche Geschlechtshormone in Insulinresistenz ab. Und bei Männern ist zum Beispiel, wenn man Testosteron substituiert, was man ja oft recht großzügig macht, wenn sie niedrige Spiegel haben, verbessert das massiv das so Diabetesrisiko, weil bei Frauen ist das eher, muss man da mehr aufpassen. Also es ist ganz interessant. Also die Biologie echt unterschiedlich. Ne?
Unbehandelt führt dann Insulin als Test zu Diabetes?
Nein. Ja, unbehandelt. Man kann es natürlich auch mit Lifestyle-Modifikation nennen. Aber natürlich, also ich meine, jede Art des Übergewichtes ein erhöhtes Risiko für Insulinresistenz hat. weil die Insulinspiegel ansteigen, ja, die freien Fettsäuren steigen an, es werden Entzündungsmediatoren in diesem schlechten Fettgewebe ausgeschüttet, was halt einen Teufelskreis, wie Dr. Natter schon gesagt hat, eben verursacht und das natürlich dann eben zu einem Prädiabetes und Diabetes mündet. Was man aber heutzutage gibt es ja gute, allein schon mit Lifestyle-Maßnahmen, Gewichtsreduktion, Sport, Ernährung kann man schon da relativ viel bewirken und sonst natürlich auch mit Hilfe von Medikamenten oder Hormonen. Ja. Sonst gibt es ja vielleicht noch eine zweite Hormonstörung, die sind wesentlich seltener, die Androgen erhöht sind. Ja. Muss aber daran denken als Frauenarzt, das heißt das sogenannte Late-Onset-AGS-Syndrom. Das ist eine Hormonstörung, ein genetischer Enzymdefekt, das heißt, die Umwandlung von Vorstufen der männlichen Geschlechtshormone, übrigens Cholesterin in der Nebennierenrinde, das ist Cholesterin, ist eben die Ausgangssubstanz, weil das sind ja die Androgenen, sogenannte Steroidhormone. Und das ist gestört. Und da häufen sich eben vermehrt Vorstufen, weil auch das Cortisol wird ja gebildet aus Cholesterin, auch in der Nebennierenrinde. Die Vorstufen eben sind teilweise männliche Geschlechtshormone, die häufen sich dann vermehrt an. Wir haben auch das typisch erhöhte Spiel von Testosteron, Dehydroepiandrosteron, also DHEAS. Und das muss man halt auch immer im Mind haben, auch gerade bei jüngeren Frauen, die Zyklusstörungen haben und erhöhte männliche Geschlechtshormone, dass man das auch abklärt. Das ist an für sich nichts Gefährliches, aber es kann eigentlich fast dieselben Symptome machen wie ein PCO-Syndrom. Und deswegen muss man das differenzialdiagnostisch schon abklären.
Also, dass man, Akne hat oder dass man...
Ja, wenn eine Frau kommt mit Zyklusstörung und Akne hat, kann es auch das sein. Das schaut ja vom Krankheitsbild oft dann relativ ähnlich aus. Ja, weil überlappen sich, weil die Frauen, die haben ja dann auch Zyklusstörungen, haben auch vermehrte männliche Geschlechtshormone, das heißt auch schlechte Haut und so weiter. Aber man kann das diagnostisch sehr gut differenzialdiagnostisch differenzieren und da ist die therapeutischen Optionen sind aber dann ganz andere.
Ich möchte jetzt nochmal darauf zurückgehen, wie wird denn dann, klärt man das ab, wie wird denn der Spiegel, der Hormonspiegel gemessen? Macht man dann einen Hormonstab?
Ja, also prinzipiell beim Hormonstatus ist es uns immer sehr, sehr wichtig, dass der zum richtigen Zeitpunkt abgenommen wird. Nur so haben wir wirkliche Vergleichswerte. Das heißt, es gibt da zwei wichtige Punkte. Das eine ist, wann im Zyklus nehme ich seinen Hormonstatus ab? Ist bei polyzystischen Ovariensyndrom ein bisschen anders, weil wenn die Frauen keinen Zyklus haben, dann nehmen wir einfach ab. Aber im Prinzip bei einem normal vorhandenen Zyklus achten wir sehr darauf, dass der Hormonstatus zwischen 2. und 5. Zyklustag abgenommen wird. Dann haben wir diese Leerwerte, diese Reihenwerte zum Zyklusanfang. Unter bestimmten Voraussetzungen brauchen wir vielleicht auch einmal einen Wert aus der 2. Zyklushälfte, nur dann, dass das Progesteron gebildet wird und so weiter. Aber prinzipiell 1. Zyklushälfte, 2. bis 5. Zyklustag. Gerade beim Testosteron ist es so interessant, dass Testosteron wird ja in einem Tag-Nacht-Rhythmus, in einem zirkadianen Rhythmus ausgeschüttet und da vor allem nachts und in den Morgenstunden. Den Peak hatte ich in den Morgenstunden und deswegen schauen wir darauf, dass der Hormonstatus in der Früh abgenommen wird. Das ist zum Beispiel auch bis Cortisol aus Nebenniere total wichtig. Also es gibt einige Hormone, die eben wirklich typischerweise diesen Tag-Nacht-Rhythmus aufweisen. Das heißt, im Normalfall 2. bis 5. Zyklustag morgens.
Und da geht man dann zu einer Blutabnahme ins Labor?
Kinder, ja, oder zu uns oder das Labor, ja, egal. Also wichtig ist natürlich auch, was für männliche Geschlechtshormone abnimmt. Das ist echt auch spielentscheidend. Nicht so viel, oft wird einfach das Testosteron abgenommen. So, aber das gesamte Transkarbon ist ja oft nicht so wichtig, weil muss ja wissen, das Großteil des Testosterons ist im Blut gebunden an sogenannte Transporteiweißstoffe. Da wirkt das nicht. Ja, das ist das sogenannte SHBG. Das ist das sexhormonbindende Globule. Das bindet ungefähr 70-80% des Testosterons. Der Rest ist noch an sozusagen andere Transportproteine wie Albumin gebunden. Und das wirkt natürlich nicht, sondern nur das freie Testosteron. Und das kann man natürlich auch mitbestimmen. Das ist viel niedriger, also das ist ungefähr nur 2% des Gesamttestosterons. Aber das ist eigentlich das Kriegsentscheidende. Und deswegen, und man muss auch dieses SHBG mitbestimmen, weil das hat ja auch Einflussfaktoren. Zum Beispiel, bei PCO-Syndrom, mhm, bei übergewichtigen Frauen, das heißt, es gibt ja auch PCO von Normalgewicht, aber gerade bei übergewichtigen, die eine Insulinresistenz haben, ist das SHBG, diese 600, oft sehr niedrig. Und das ist auch oft der früheste Marker einer Insulinresistenz. Das wird oft gar nicht beachtet. Es gibt zum Beispiel, man misst oft den Zuckerspiegel und dann den Oma-Index oder den Langzeitzucker, aber das SHBG normal, ist oft normal, das ist schon sehr niedrig. Und das ist eine frühe Marke in Insulinresistenz. Und dann ist natürlich, wenn das sehr niedrig ist, ist das freie Testosteron wesentlich höher, weil weniger von diesen Transporteiweißstoffen da ist, dann wirkt das frei mehr. Deswegen haben wir auch Frauen, die ein PCO-Syndrom haben und eine Insulinresistenz hat viel mehr androgene Wirkung, weil dieses SHBG so niedrig ist. Unter Östrogentherapie, zum Beispiel unter einer Antibabypille, ist das SHBG sehr hoch. Deswegen haben wir Frauen unter Antibabypillen ja auch seinen Grund, warum die viel schönere Haut haben.
Also ich habe jetzt mal die Zegos zunutze.
Ja, er macht sich das genau zunutze. Und also das muss man recht dann, und das macht dann auch eben, deswegen haben auch Frauen unter der Antibabypille manchmal mehr einen Libidoverlust, weil das freie Testosteron ja niedriger ist, weil das Östrogen dieses Transportprotein erhöht. Also das muss man sich alles anschauen und dann schaut man sich natürlich auch das Androgen, das THERS an. Das ist zum Beispiel relativ zyklusunabhängig, immer stabil, aber so kann man auch ungefähr abschätzen, wie die Nebenniere arbeitet und so weiter. Also das muss man viel Androgene anschauen, natürlich auch andere Hormone, die auf den Androgenspiegel einen Einfluss haben.
Also nur ein kurzer Teil, sollte man jetzt das Östrogen ausgleichen, wenn man einen Libidoverlust hat?
Ja, aber warte noch
kurz. Okay.
Bei diesen Androgenen ist es ja auch ganz interessant, es gibt sehr flüchtige Androgene, die wir uns im Blut jetzt so nicht so super anschauen können. Das ist auch das potenteste Androgen, das potenteste Testosteron, das ist das Dihydrotestosteron. Dieses ist das, das zum Beispiel bei PCO-Frauen in der Haut so massiv wirken kann und eben zu schlechten Hautbild, Seborrhoe, Haarausfall und so weiter führen kann. Das kann ich aber ganz schlecht messen. Es ist ein flüchtiges Androgen. Und deswegen ist man da drauf gekommen, dass es ein Abbauprodukt, nämlich das Androstenedion Glucuronid gibt im Blut, das man sehr gut messen kann. Und dieses wiederum zeigt uns erstens, wie viel von diesem Dihydrotestosteron da ist und warum ist davon so viel da. Da gibt es in der Haut speziell die sogenannte Alpha-Reduktase, die dazu führt, dass das Testosteron in dieses aktive, hochaktive Dihydrotestosteron umgewandelt wird. Das heißt, man misst da dann nicht nur den Testosteronspiegel, sondern gerade wenn ich so Hautveränderungen habe und du misst mir, wie viel dieser 5-Alpha-Reduktase da ist, schaue ich mir eben an, Androstenedion Glucuronid im Blut.
Das ist auch deswegen ganz interessant, weil es ist ja wirklich oft so, dass Frauen im Blut sehr hohe Androgenspiegel haben, Testosteronspiegel, aber schlechte Auffälligkeiten. Ja, oder eine schlechte Libido, oder aber keine Hautunreinheiten. Und es gibt Frauen, die haben ganz niedrige Testosteronspiegel im Blut und haben aber Hautunreinheiten und das ist oft dann nicht, das korreliert nicht. Und deswegen, das liegt eben, weil es unterschiedliche genetische Voraussetzungen gibt, wie dieses Enzym der Umwandlung des Testosteron in das Dihydrotestosteron praktisch umwandelt. Und manche haben eine sehr hohe Aktivität, deswegen wird viel Testosteron in dieses Dihydrotestosteron in der Haut umgewandelt und haben natürlich neigen viel mehr zur Hautunreinheiten als andere, die das nicht haben. Und deswegen ist das halt auch ganz interessant.
Das ist zum Beispiel auch ganz interessant, dass es da wiederum andere Hormone gibt, die gerade in der Haut diese 5-Alpha-Reduktase stimulieren. Das ist zum Beispiel das Progesteron. Ja? Das Progesteron hat da eine ganz, also eine alltägliche Wirkung. Im normalen Zyklus einer Frau fällt oft auf, also die braucht jetzt gar kein PCO-Syndrom oder ähnliches haben, und sagt mir immer vor der Regelflutung habe ich ein schlechtes Hautbild, habe ich so eine fettere Haut. Das passiert einfach dadurch, dass das Progesteron, das ja in der Zyklushälfte gebildet wird, also typisches Hormon der Zyklushälfte, diese 5-Alpha-Reduktase-Aktivität verstärkt. Das macht ein schlechtes Hautbild. Und plötzlich, mit der Regelflutung, ist das dann wieder weg. Jetzt blüht das alles schön.
Jetzt eine Frage, wenn man zu viel oder zu wenig hat. Wie wird es denn therapiert?
Fangen wir mal an, wie zu wenig. Mach du zu wenig. Also zu wenig ist ja mal prinzipiell Band zu wenig, muss man auch sagen, in welcher Phase des Zyklus oder des Lebenszyklus deiner Frau. In der meistens ist ja zu wenig aus mehreren Gründen, eben in der
Menopause, nach Eierstockentfernung, ja. Ist ja auch ganz interessant, weil zum Beispiel nach der Menopause geht der Östrogenspiegel relativ steil runter. Ja, aber die Eierstöcke haben ja trotzdem noch längerfristig eine Produktion von männlichen Geschlechtshormonen. Ja, das dauert viel länger. Das geht oft erst bis in die 60er mehr rein. Und die werden ja peripher im Fettgewebe trotzdem auch in Östrogene umgewandelt. Es gibt ja auch Frauen, die trotzdem noch nicht ganz niedrige Östrogenspiegel haben nach der Menopause, sondern ein bisschen höhere, zwar schon niedriger, ein bisschen höher. Deswegen gibt es ja nochmal oft auch einen späteren zweiten Menopauseschub, weil dann auch die Androgenproduktion nachlässt und dann die Östrogene noch niedriger werden. Das ist auch ein Grund, warum man weiß, dass nach Eierstockentfernungen diese Beschwerden oft ausgeprägter sind, weil ja auch der Testosteronspiegel natürlich noch weniger ist. Und da macht eine, wenn dann, prinzipiell muss man sagen, man muss Testosteron überhaupt nur substituieren, wenn Beschwerden da sind. Ja? Also wie Antrieb, Mangel, Libidoverlust, Stimmung, Muskelschwäche, solche Sachen. Ja? Und darüber, und ich meine, man muss sagen, die Evidenz, also die wissenschaftliche Evidenz, ist eigentlich nur gut zur Testosteronsubstitution. Ja, da gibt es, und das in der Postmenopause, da gibt es wirklich gute Daten, dass eine Testosteronsubstitution über die Haut, die Libido bei Frauen, das heißt die sogenannte HSDD, also das heißt wirklich der Libidoverlust, hyperattraktiv, Sexion, Desire Disorder. Und da tut positiv beeinflusst wird. Ja, und das ist das Einzige. Also wird ja dann oft anderes versucht, also DHEA oder sowas, das bringt eigentlich Nüsse, muss man sagen. Aber Testosteron bringt wirklich was. Man muss der Frau noch aufpassen, dass es nicht so hoch dosiert. Mit 10 kleiner Dosierung eines Mannes, also so 4 bis 5 Milligramm, unbedingt transdermal über die Haut, weil es einfach, wenn man es schluckt, werden in der Leber Metabolite gebildet, die erstmal die Blutfette stark erhöhen können, die auch das Blut verdicken können. Also man muss es über die Haut geben, leicht dosiert, weil es sonst Nebenwirkungen machen kann, Androgene wie Hautunreinheiten bis zu, wie nur wird Körpergehalten gesehen, Superhormondosierungen, auch Stimmveränderungen, die sind irreversibel, da muss man aufpassen. Deswegen warnen wir auch Frauen davor. Manche Frauen besorgen sich diese männlichen Testosterongele, die gibt's ja sozusagen fertige und tun das halt so individuell dosieren, halt einfach viel weniger davon, aber das ist schwer zu dosieren. Weil man erwischt mal mehr, weniger und das ist heikel.
Das damit kontrolliert eingesetzt.
Genau. Man muss auch trotzdem die Testosteronspiegel hier im Blut anschauen, weil wenn er von vornherein schon sehr hoch ist, ja, trotzdem nicht, dann hat sie natürlich mehr Risiko für Nebenwirkungen. Und das muss man auch magistral herstellen. Es gibt leider kein Medikament mehr für Frauen in Österreich und Europa. Es gibt nur derzeit in Australien eins. Und das heißt, da wird Unternehmen Gels magistral herstellen lassen, M-prozentiges Testosterongel. Wir sagen, das wird dann täglich aufgetragen. Ist prinzipiell der Tipp auf den Unterarm, weil da ist harte Haut. Und bei harter Haut weniger Fettgewebe, weil das Testosteron wird im Fettgewebe in Östrogene aromatisiert. Umgewandelt, wenn man es jetzt am Bauch schnürt, da ist man in der Regel mehr Fettgewebe und da wird es leicht aromatisiert. Also gibt es ein paar Tricks auch und so weiter. Also da ist das einmal super sinnvoll. Und natürlich nach Eierstock entfernen, und manchen Frauen wird ja schon früher die Eierstöcke entfernen, dann ist das auch, wenn sie Symptome hat, wie Libidoverlust, Antriebsmangel jetzt, dann kann man das natürlich auch immer dazugeben. Man muss dazu sagen, für Stimmung und Antrieb gibt es wenig Evidenz, dass Testosteron hilft. Ja, sozusagen. Subjektiv muss ich sagen, aus Erfahrung habe ich gefühlt, bringt es schon was. Frauen klagen oft, sie fühlen sich besser, sind besser drauf, sie sind doch ein bisschen leistungsfähiger. Ich meine, muss man aufpassen, es soll ja jetzt auch keine Topic-Substanz sein, verwendet wird das ja auch verwendet. Aber es hilft ihnen schon gut und ich finde, wo man trotzdem, es ein ganz wichtiges Thema ist, man soll immer zuerst in der Nacktaminabause trotzdem das Östrogen ausgleichen und dann das Testosteron. Weil wenn man nur Testosteron gibt und sie hat einen Östrogenmangel, hat sie trotzdem vielleicht Scheidtrockenheit, absorbierende Durchblutung, fühlt sich sonst schlecht. Also zuerst Östrogen, dann Testosteron dazu.
Wie wirkt sich das Ganze aus, wenn man jetzt, sagen wir mal, eine Kinderwunsch hat, in der Therapie hat?
Kinderwunsch, also prinzipiell ist es so, wie schon der Andreas vorher gesagt hat, dass Testosteron ist auch ganz wichtig, also ein Zusammenspiel mit Östrogenen für die Eizellreifung. Ja, ist ja wichtig. Und deswegen ist es ja sowohl, dass ein zu viel an Testosteron als auch ein zu wenig an Androgenen theoretisch das behindern kann. Beim zu viel kommt es zu verzögerten Eizellreifung und deswegen zu verzögerten Eisprüngen und gar kein Eisprung, wie beim PCO-Syndrom. Und bei zu wenig kann man es jetzt schwer sagen. Es gibt, also es bringt für sukzessive Ansätze. Es gibt Ansätze, dass bei Eierstockinsuffizienz, also vorzeitiger Menopause oder stark eingeschränkter Eizellreserve, die Gabe von hochdosierten DHEA-Kapseln, 75 Milligramm in dem Fall, ist wirklich hochdosiert, die Eizellqualität ein bisschen verbessert.
Noch einmal, was ist denn DHEA?
DHEA ist ein Androgen, ein sehr schwaches, muss man sagen, das aus der Nebennierenrinde gebildet wird und aus dem auch, es ist zwar mengenmäßig das mit Abstand meistet, also Androgen bei Frauen, aber es ist sehr schwach. Und das ist, aber aus dem wird dann weiter auch Androstendion und Testosteron, die potenteren Androgene, gebildet. Das ist auch einer der wenigen Indikationen für DHEA-Substitution. Ich glaube, wir sprechen da eh noch ein bisschen über DHEA auch und so. Dass zumindest gibt es kleine Studien, dass bei Frauen mit eingeschränkter Eizreserve das dazu begehen wird im Rahmen von künstlichen Befruchtung, Stormalays, Simulationen jeder Art von Kindwunschtherapie, weil es die Eizellqualität vielleicht ein bisschen verbessert. Sonst wird es im Kinderwunsch eigentlich nicht eingesetzt, außer bei eben zur, man kann zum Beispiel bei, wenn männliche Geschlechtshormone erhöht sind, kann man, wird auch manchmal gerne ein leichtes Cortison dazu zu geben, dann wird die Produktion von männlichen Geschlechtshormonen in der Nebennierenrinde unterdrückt. Aber das sind alles Spezialfälle, ausgerissen.
Und ein Film, was ist denn am häufigsten? Es kommt am häufigsten vor.
Naja, das ist ganz, ganz, ganz vielfältig zu sehen. Also an Hormonstörungen haben wir aufgrund hoher Androgenspiegel, wenn wir dann damit zu tun haben, dann ist es ganz klar das polyzystische Ovar-Syndrom. Ja. In zweiter Linie demaskiert man dann bei diesen Patientinnen, von denen viele kommen, dann eben, wie Loriana schon gesagt hat, gelegentlich ein Late Onset AGS, das da in diesen Symptomenkomplex hier mit auch hineinfällt, hoher Androgenspiegel. Wir haben hormonell ganz, ganz viele Kinderwunschpatientinnen, die zu einer Abklärung kommen. Auch da wieder die PCO-Syndrome. Aber auf der anderen Seite Perimenopause, Klimakterium, klimakterische Beschwerden, das ist unser tägliches Brot. Ja. Weil wir vorhin über die zu hohen Androgenen auch noch geredet haben. Polyzystisches Ovar-Syndrom, haben wir schon gesagt, da kommt das ganz, ganz häufig vor. Da gibt es natürlich gute Therapien dagegen. Die in aller Munde derzeit die bioidentischen Hormone sind da eigentlich keine wirkliche Option. Ja. Es ist so, dass wenn diese Patientinnen mit PCO zum Beispiel kommen, haben die oft schon Episoden, Pilleneinnahme und so weiter hinter sich und gesagt, ja, das hat sich da verbessert und jetzt haben sie es dann aber wieder abgesetzt, weil sie fühlt sich vielleicht so, sie wollen keine künstlichen Hormone zu sich nehmen. Das ist eine typische Aussage, die wir ganz, ganz deutlich sehen. Man muss dazu sagen, ganz klar, First-Line-Therapie ist aber die Pille, wenn es keine Kinder gibt. Ja? Das heißt, es gibt da sehr, sehr gut antiandrogen wirksame Pillen. Sowohl das Östrogen, das in der Pille drin ist, als auch dass die Gestagene, die da drin sind, und da gibt es von einigen, die sehr patent wirken, und Cypotironacetat, diesmal ist abgekommen wegen negativer Nebenwirkungen wie Posehäufigkeit oder ist nur noch Meningioma beschrieben worden. Aber das Dienogest, das Trospirenon und so weiter in diesen Pillen, in diesen kombinierten oralen Kontrazeptiven wird sehr gut. Das Östrogen wirkt, indem, hat Rainer schon gesagt, das Sexualhormon Bindungsglobulin in der Leber stimuliert wird, geht drauf, viel Testosteron gebunden. Auf der anderen Seite wirken die Testosteron und das Dienogest auch direkt. Das heißt, Pille First-Line-Therapie. Jetzt kommen die Patienten und sagen, ich will aber keine Pille nehmen. Und dann haben wir Stoffe zur Verfügung, weil man ist als Off-Label gewusst, da gibt es das Finasterid und das Tutasterid. Das sind Alpha-Reduktase-Hämmer. Diese Alpha-Reduktase ist der Stoff, den ich vorher schon gesagt habe, der das Testosteron in diese hochpotente Form des Dihydrotestosterons umwandelt. In Wirklichkeit, wenn die Patientinnen danach verlangen, muss man sagen, erstens ist es off-label, nebenwirkungsreich und ist ja auch künstlich. Das heißt, ich würde trotzdem raten, zur First-Line-Therapie zurückzukehren.
Also ist die Pille.
Genau, es gibt dann noch was Ausgerissenes, das ist das Spironolactone, das Rezeptor, an das das der Hormonrezeptor wirken kann, wird gelegentlich mal eingesetzt, wenn beim Pilleiallein nicht reich wird,
das man aber nicht. Und dann, man kann schon auch sagen, beim PCOS-Syndrom, das Metformin, das ist eine Ressource, die als die Insulinresistenz verbessert, wird gern gegeben.
Und Zuckerstoff.
Ja, den Zuckerstoff ihn verbessert, senkt auch direkt die Androgene.
Ja.
Also bei Frauen, die einen Kinderwunsch haben und die ihre Pille nehmen und ein PCOS-Syndrom haben, dann kann man Metformin dazugeben und langfristig dauert eine ewig, monatelang. Aber nach Monaten wird dann auch auf der Androgenspiegel besser und das Zyklusgeschehen normalisiert sich. Und man muss sagen, man kann das Ganze ja auch dermatologisch behandeln. Man muss ja, weil prinzipiell kommen ja viele Frauen mit Hautunreinheiten, auf die der Dermatologe zu uns schickt. Ja, machen Sie mal einen Hormonstatus. So, dann mache ich ihn halt mal, ja. Aber in Wahrheit brauche ich das gar nicht. Ja, weil man sie mal, weil ich sehe sie und es, die einzige Konsequenz, das Einzige, was hormonell wirklich hilft, ist die Antibabypille, muss man sagen. Ja, weil es gibt leider keine hormonelle so gute Therapie wie die Antibabypille zur Behandlung von androgenen Symptomen, wie Hautunreinheiten und den Körper behaupten. Man kann zwar lokal Cremen mit gegen männliche Geschlechtshormone geben, wenn das jetzt nur da um den Mund ist, also perorale Akne, das hilft ganz gut, da haben wir so Cremen mit Hormonen, die gegen männliche Geschlechtshormone wirken. Aber man kann es auch dermatologisch behandeln mit den zusammenklaschen Theresien, Lesern, antientzündlichen Therapien und so weiter. Und oft ist die Kombination aus beiden auch gut. Also man muss das immer also auch wirklich also interdisziplinär sehen und dann muss man das gemeinsam mit Dermatologen als Strategie entwickeln.
Wir haben jetzt schon ganz kurz vorher über DHEA gesprochen. Ich möchte jetzt nochmal darauf zurückkommen, weil das so ein Buzzword ist auch für Anti-Aging.
Also das...
gynäkologischen Praxis gesehen.
Also ich meine, kommt das ja kontroversiell und eckig. Also man muss sagen, DHEA war ja so vor 10 Jahren, auch wie wir dann noch vor 20 begonnen haben, mit dem Wort des Mode, Longevity, Anti-Aging. In anderen Ländern wie in Amerika kann man, ich weiß, du im letzten Los Angeles, da gehen Supermarkt auf DHEA, gab es schon einfach so irgendwie alle Dosierungen und kann es mir einfach nehmen. Ist natürlich, geht nicht, ist sie Gott sei Dank in Österreich streng reguliert, darf nur ärztlich verordnet werden. Ist auch wichtig, weil es ist trotzdem ein Hormon. Und Hormone können Nebenwirkungen machen und haben tendenziell auch leichte Risiken und man muss das richtig einsetzen. Tatsache ist, für DHEA bei Frauen im Anti-Aging-Bereich, aber auch bei Männern, muss man sagen, gibt es praktisch null harte wissenschaftliche.
Keine Indikation.
Ja. Keine Indikation, weil es sozusagen, ich meine, vom Ansatz ist das quasi schon so, klar, niedrige DHEA-Spiegel, wenn man älter, also man kann sagen, der DHEA-Spiegel steigt so bis zum 30. Lebensjahr kontinuierlich an und dann fällt er kontinuierlich ab. Es ist vielleicht ein bisschen ein Alterungsmarker, also man weiß, wenn das niedriger ist, weil es im Alter normal ist, das ist genauso, wie man sagt, okay, es ist eine Korrelation, ja, mit altersbedingten Erkrankungen, aber es ist sozusagen, so wie man sagt, bei weiße Haare hat, ist man auch tendenziell eher älter. Ja, aber es hat eigentlich, bringt die Substitution im Anti-Aging-Bereich praktisch nichts. Es gibt minimale Beobachtungsstunden, das ein bisschen antiinflammatorisch wird bei Autoimmunerkrankungen, das ist, manche spüren eine bisschen Besserung für ihre Antriebsstimmung. Das weiß man aber nicht, ob das nur ein Placebo-Effekt ist oder nicht. Aber wir sind davon abgegangen, eigentlich der eher da großflächig einzusetzen. Ja.
Und man muss dazu sagen, das ist die Studienlage. In bestimmten Fällen nützt es. Dieses DHEA ist ein Precursor-Hormon, sagt man. Es bietet sich wieder im männliche und im weibliche, gibt auch die Testosteronspiegel ein bisschen und so weiter. Also diese zwischen den Zeilen gelesene leichte Wirkung, die sind wir schon gelegentlich. Ja. Ob das jetzt Placebo ist oder nicht, die Studien sprechen dagegen. Es ist jetzt, man kann jetzt nicht wahnsinnig viel falsch machen, außer man dosiert grob über, aber diese massive Wirkung, die man sich vor Jahren noch davon erwartet, ist so toll und das macht so viel, das ist es sicher nicht.
Also da gehen wir eigentlich lieber, wenn die Frauen die Libidoverlust, Atemkrämer, Testosteron, ja. Es gibt aber klare Indikationen davon. Also es gibt schon Evidenz zu gewissen Einsatzgebieten, ganz klassisch. Also was wir wissen, wenn wir eine Antibabypille geben, kommt es ja oft öfter zu Nebenwirkungen wie Libidoverlust. Eben durch den Anstieg dieses Transportproteins, das die man in Geschlechtshormone bindet oder auch direkt, weil es im Gehirn psychotrop wirkt. Und da gibt es Daten dazu, dass man bei Libidoverlust und der Pille die DHE-Gabe relativ hoch dosiert, das sind so knapp 50 Milligramm, täglich die Libido wirklich signifikant verbessern kann. Also man muss dann nicht unbedingt, dass wenn man in eine Frau kommt und sie hat einen Libidoverlust, selbst wenn sie die Pille nimmt, sie möchte das wechseln oder das Filter werfen, könnte man das zuerst auch versuchen, wenn sie die Pille sonst gut vertragt. Zweite gute Evidenz ist zur vaginalen DHE-Gabe. Ja, es hilft sehr gut bei der vaginalen Atrophie, also in Form in der Menopause oder bei Östrogenmangel.
In Kombination auch.
Das heißt, man das wird in einer Form von Gel verarbeitet.
Genau, und von Vaginalzäpfchen oder Gels, da hilft es gut, weil es signifikant Scheidentrockenheit verbessert, Kollagenisierung der Blut und der Scheide. Und wir haben da so jetzt, weil Östriol ja da auch super ist, ist ein spezielles lokal wirkendes Östrogen, haben wir da so eine Creme-Pete, wo beides drinnen ist und das ist wirklich gut. Und da hilft es wirklich gut. Also, und bei Männern gibt es eigentlich überhaupt keine Einsatzgebiete für DHE. Die haben so hohe Testosteronspiegel, dass man mit diesen DHE überhaupt keinen Testosteronspiegel.
Ja, man redet ist ein sehr wenig wirksames Androgen. Also ein nicht so potentes Testosteron, viel mehr Dindrotestosteron hat dann die maximale Wirkung. Das ist praktisch die Endausbaustufe des Testosterons.
Gibt es dann eine natürliche Möglichkeit, sein Testosteron, den Testosteronspiegel zu steigern?
Ja, also prinzipiell ist es so, Lifestyle ist immer ein Thema in allem. Man weiß, dass zum Beispiel Sport, Krafttraining, Hit-Training, also das heißt High-Intensity-Training, die Testosteronspitzen erhöhen kann. Also es ist bei Männern ist der Effekt höher, ja, also dass Krafttraining und so weiter das Tonspiel anhebt. Es ist wichtig, ist Schlaf, zirkadiane Rhythmik vor allem, also immer regelmäßig Zellenzeiten schlafen und gehen, ausreichend tiefer Schlaf ist ganz wichtig für die Hormonproduktion.
Das ist ganz interessant. Das ist ja dieses sogenannte Hypothalamus-Hypophyse Nebenhirnachse auch, die da von Lades angesprochen wird. Diese Achse ist hochsensibel. Vor allem bei Frauen. Also auch, wir finden ja gelegentlich eine sekundäre Amenorrhoe, keine Blutungen, leicht veränderte Hormonspiegel oder dabei auch gar keine, aber diese Frauen ovulieren nicht mehr, haben keine Blutungen mehr. Das ist da auf so eine Störung dieser Achse so zurück.
Das wäre Cortisol so hoch?
Kann. Dieser Stress, der da entstehen kann, kann im Prinzip zuerst primär zu einer Anregung der Nebenniere führen. Was wir häufiger mal sehen, auch wiederum an androgene Überproduktion, dass das DHEA kann da plötzlich in die Höhe gehen. Zusammen auch mit einem Cortisolspiegel, der höher sein kann. Häufig kommt es dann allerdings zu einer funktionellen Nebenniereninsuffizienz. Irgendwann reicht es dem Körper, der adaptiert hat. Also wir sehen häufig, weiß nicht, ob du diese Wahrnehmung auch hast, aber bei Frauen, die sehr aktiv sind, die voll im Leben stehen, die in einer Männerwelt funktionieren und viel, viel zu leisten haben und so einen Stress haben, relativ hohe DHEA-Spiegel. Wenn das zu viel wird, dreht sich das ins Gegenteil der Lunge. Dann gibt die Nebenniere irgendwann auf. Und das ist ganz, also eben ganz deutlich in dieser nicht mehr gut funktionierenden Achse Hypothalamus, Hypophyse und Nebenniere zu sehen.
Die Frauen, die jetzt sehr starken psychischen Stress haben, ja oft dann keine Regelblutungen mehr haben oder auch keinen Zyklus haben, das ist bei Jüngeren noch ausgedrückter als bei älteren Frauen. Und dass die natürlich auch dann niedrige Androgene haben, Testosteron, weil das wird ja auch primär über Hyperphyse, also Hirn- und Östrogen, über Steuerungshormone gesteuert. Und wenn die einen chronischen Stress haben, chronisch erhöhte Cortisolspiegel, erfüllt das natürlich über Rückkopplungsmechanismen so, dass dann natürlich auch viele Menschen Geschlechtshormone gehen. Das sind Stress-Coping-Maßnahmen, Lifestyle-Änderungen so eben auch wichtig für die Hormone und auch für den Testosteronspiegel.
Ich habe da noch eine Frage zu den sogenannten T-Boostern. Also als Supplements. Ist das mit dem DHEA in einem zu sehen, wenn das jetzt so online herumschwirrt, oder ist das etwas komplett anderes?
Also man muss dazu sagen, es gibt keine Supplements, die bewiesen Testosteron deutlich boostern. Ja? Mhm. Also es wird gibt's von Anekdote, dass Ashwagandha, dann gibt es Terrestris Diffusa, Ja, das ist eine Pflanze, die auch bei Libidoverlust eingesetzt wird. Da gibt es ein bisschen Evidenz dazu. Aber es gibt eigentlich sonst kaum Daten dazu, dass es echt Testosteron-Booster gibt. Ja, wir verwenden ja auch als natürliche für Libidostörende Pflanzenapparate diese Aptisirga. Ja, ich meine, das ist ja eine Makerwurzel, Ginseng, Damiana. Also da gibt es schon, aber der ist die Pigenz halt so dünn. Also.
Und das Haupt hat auch im Prinzip ein Testosteron-Spiel zu tun. Wir sehen das ja ganz, ganz häufig, dass wir konfrontiert sind mit dieser Verwechslung von Pflanzenstoffen und bioidentischen Hormonen. Und das ist ein großer Markt in Wirklichkeit, diese Pflanzenstoffe. Sind ein Tropfen auf den heißen Stein, Placebo-Effekt und so weiter. Die Evidenz für all diese Dinge ist sehr, sehr, sehr.
Ja, sehr deutlich. Natürlich, wenn man jetzt einen massiven Mangel an Zink, Magnesium und so weiter hat, das ist ganz wichtig für die Hormonproduktion. Ja, und wenn das jetzt sehr niedrig ist, klar, man weiß, Zink ist ein Sekretagogen. Also das heißt, das gut fördert die Produktion von Hormonen aus den Drüsen. Aber ich meine, es gibt in unserer Westi-Bell bei ausgewogenen Nähren keine wirklichen Mangelerscheinungen gemacht. Und das ist natürlich alles sehr viel Marketing, Social-Media-Marketing, aber die Evidenz ist so dünn dazu. Und
nochmal muss man sagen, vielleicht noch so zum Abschluss, bei Frauen ist ja zum Beispiel Antriebslibidus viel, viel schichtiger als beim Mann. Die Männer sind relativ einfach gestreckt. Ja, niedriger Testosteronspiegel, schlechte Libido. Hoher Testosteronspiegel, gute Libido. Bei Frauen ist das leider nicht so. Also Frauen haben
oder zum Glück nicht. Da spielt halt der Zyklus rein, die Psyche rein, partnerschaftliche. Die haben ja nicht so eine hohe, zielgerichtete Libido wie ein Mann, ja. Also, beim Mann war sofort relativ leicht eine Libido-Steigung, wenn eine hübsche Frau vorbeigeht. Bei einer Frau ist das nicht so unbedingt, nicht? Weil eben so viele andere Faktoren reinspielen, eben emotionale, psychische, partnerschaftliche Themen. Sind auch Libido-Störungen bei Frauen viel komplexer zu behandeln als bei Männern.
Ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage. Und zwar, wenn man an Testosteron denkt oder ja, davon spricht, kommt da sehr oft das Wort Doping vor. Wo ist denn jetzt konkret, damit wir das als Laien verstehen, Unterschied zwischen so einer Hormontherapie und dann dem sogenannten Doping?
Es kommt auf die Spiegel an. Das heißt, habe verschiedene Substanzen, die in der Dopingmedizin herangezogen werden, im Prinzip eine überphysiologische Gabe von Testosteron, zum Beispiel, wie es in der DDR in den 70er Jahren stattgefunden hat, fördert natürlich massiv einmal Muskelbildung, Muskelaufbau und so weiter mit einem enormen Nebenwirkungsprofil. Ja, das heißt, natürlich kann ich solche Substanzen heranziehen, um den Testosteronspiegel zu steigern. Aber das ist echt bei Männern und Frauen bedenklich. Aber gerade bei der Frau, wo der Stoffwechsel der an sich sowieso anders funktioniert, sprich, wir haben über die androgenen Nebenwirkungen geredet, wie Bildstoffwechsel bis zu alles Fettgewebe, Insulinresistenz und so weiter, ist das sehr bedenklich, weil wie das verboten wurde damals, dass die Testosterongabe ist man dann auf andere Dinge umgestiegen, wie ist zum Beispiel darauf gekommen, dass das Beta-HCE, das Schwangerschaftshormon, anregend wirken kann auf die Androgenproduktion. Aber das ist immer die Schwachsinn.
Ja, also alles, dass die Leistungs-, also man kann grob sagen, wenn Testosteron zur Steigerung der Leistungsfähigkeit eingesetzt wird, ist es Doping. Ja. Also wenn es jetzt zu Man muss auch unterscheiden zwischen Substitution und eben und Einsatz der Doping. Ja, Substitution beim Mangel, leicht dosiert über die Haut, ist super sinnvoll. Aber ich meine, die Testosterongaben eben beim Leistungssport geht ja vor allem als intramuskuläre Spritzen oder orale Therapie an. Es hat wirklich, also jetzt hat ein extrem starkes Nebenwirkungspotenzial, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und kann man nur davon abraten.
Ja, wir haben heute über ein sehr konkretes Thema gesprochen. Wenn Sie jetzt daran interessiert sind, über weitere Themen rund um Frauengesundheit mehr zu erfahren, dann abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal.